Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das glaube ich, ist jetzt an. Ne? Also. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir stellen heute das zweite Mal auf der Messe Frankfurter Bücher vor und es geht heute um Johannes Bobrowski in Friedrichshagen. Ich freue mich sehr, dass Klaus Völker die Freundlichkeit hat, heute das Bundbuch hier vorzustellen. Klaus Völker ist Theatermann, Kritiker, Publizist, Herausgeber und war lange Zeit von 1993 bis 2005 auch Rektor der Busch Schauspielschule in Berlin. Umso mehr freuen wir uns, dass er, der als Publizist unter anderem auch Biografien von Villon geschrieben hat, der sich mit Max Hermann Neisse, mit Wedekind, mit Bertolt Brecht auseinandergesetzt hat, auch für unsere Reihe der Frankfurter Bundbücher geschrieben hat. Das hat er auch deswegen getan, weil er der Vorsitzende der Johannes Bobrowski Gesellschaft ist. Und dieses Buch ist tatsächlich ein Bestseller in unserer Reihe der Bundbücher, denn es ist schon die dritte und vielfach erweiterte, um ein Drittel erweiterte Ausgabe, die Sie heute kennenlernen. Wir haben uns abgesprochen, dass Sie ein bisschen Bobrowski auch zu Wort kommen lassen werden und dass Sie dann sprechen werden über Ihre Verbindungen zu ihm und auch einen kleinen Abschnitt aus dem Bundbuch lesen wollen. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
Ja, ich beginne mit einer Geschichte, die ich sehr typisch finde für Bobrowski, wenn sie auch nicht große erzählerische Bögen schlägt. So ist es doch eine sehr typische Geschichte für seine Haltung im Allgemeinen und sein Thema, was dann das Sarmatische war. Das sind die ersten beiden Sätze für ein Deutschlandbuch. Als die ersten Nachrichten von den Massenmorden an Juden in die Stadt gelangten und jedermann meinte, sie seien übertrieben. So schlimm könne es ja wohl nicht sein. Und jeder dennoch ganz genau wusste, dass sich das alles tatsächlich so verhielt, dass keine noch so ungeheuren Zahlen, keine noch so grässlichen Methoden und raffinierten Techniken, von denen man hörte, übertrieben waren, dass wirklich alles so sein müsste, weil es gar nicht anders sein konnte und dass es längst nicht mehr die Zeit war, davon zu reden, ob es nicht doch noch andere, mildere, menschlichere Verfahren gegeben hätte. Ausweisungen ja wohl nicht mehr, jetzt im Kriege, aber doch garantierte Reservationen mit Eigenverwaltung und so weiter, als das völlige Schweigen an der Reihe war, als man sich selber schon hinweggeschwiegen hatte. Wer weiß wovon und wer weiß wohin, gegen nichts mehr einen Widerspruch aufsteigen spürte, nur so daherredete zwischen einem nachlässig stilisierten Witz und dem feierlich feuchten Gefühl, in einen Schicksalskampf von mythischem Rang einbezogen zu sein, wider Willen zugegeben. Als es soweit war mit denen, die frei herumliefen in Deutschland und frei herumlebten unter den erschwerten Bedingungen des Krieges zugegeben, als sie so weit gekommen waren, was nichts heißen soll, denn so weit waren sie ja wohl schon seit je gewesen. Wenn es jetzt so gut klappte, Als es also war, wie schon immer, als das so war, läuteten die Glocken. Für gar nichts Besonderes. Die Hochzeit eines Hirnverletzten, den man in Anbetracht seiner militärischen Auszeichnungen diesen Wunsch nicht hätte abschlagen können. Eines Garnisons verwendungsfähig geschriebenen, aber für die nächsten Jahre vorerst beurlaubten Oberleutnants der Pioniere. Mit einer Krankenschwester namens Erika, die ihn im Sanatorium vom Fensterkreuz, an dem er sich aufgeknüpft, mit eigener Hand abgeschnitten hatte und die er am Abend der Hochzeit noch erwürgte, in einem sogar vermuteten Anfall von Geistesgestörtheit, was auch nichts heißt. Denn geistesgestört zu sein war ohnehin sein behördlicher Zustand gewesen seither. Das heißt, seit 2 Jahren, seit seiner Verletzung. Das eine also seit 2 Jahren. Das andere seit wann? Das ist also stilistisch sehr typisch für Bobrowski, diese Art von genau bezeichnender Prosa. Und hier, das ist also so ein sehr langer erster Satz mit dem Ergebnis sozusagen am Ende. Der Versuch, er wollte so einen Roman auch tatsächlich schreiben. Er hat meistens immer nur die kleine, also es hat sich immer so verdichtet alles, dass die kleine Form dabei herauskam. Levins Mühle ist die Ausnahme, wo er eigentlich dann das Panorama, was er entwerfen wollte, auch in einer breiteren, also in epischerer Breite geschildert hat. Ansonsten aber ist Johannes Bobrowski doch in erster Linie Lyriker und, glaube ich, einer der großen deutschen Dichter im 20. Jahrhundert, auf jeden Fall also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein ganz wichtiger Autor, der jetzt im April am 9. seinen 100. Geburtstag hat. Leider, also sehr früh, verstorben ist, nachdem er einen kleinen Ruhm sozusagen anhäufen konnte in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Ja, gehen wir zu den Bundbüchern eigentlich über. Diese Reihe bezeichnet, also geht aus vom literarischen Ort. Das heißt hier, Bobrowski, der den großen Teil seines, also den zweiten Teil eigentlich seines Lebens, der erste war Kindheit und dann lange im Krieg als Soldat und Spätheimkehrer nach langer russischer Kriegsgefangenschaft Ende 1949, sodass die Zeit, wo er dann langsam zum Schreiben kam von 1950, dauerte aber bis 1960 eigentlich keine großen Möglichkeiten gefunden hat, irgendwo seinen Platz zu finden oder wahrgenommen zu werden mit dem, was er anbot, einreichte bei Verlagen und so weiter. Sein Beruf war Lektor dann, zuerst im Kinderbuchverlag von Luzi Grosser in Berlin und er wechselte dann in den Union Verlag, der der CDU gehörte, der christlichen Partei in der DDR und er ist auch immer also in einer christlichen Umgebung aufgewachsen, einer protestantischen eher. Und die Familie, vor allen Dingen mütterlicherseits, ist immer, die Mutter beispielsweise war eine Katechetin und sind im kirchlichen Rahmen immer tätig gewesen und dadurch eigentlich auch per se gefeit gegen den nationalen Wahn und dann gegen den Nationalsozialismus. Sie haben sich immer auf dieser kirchlichen Ebene gehalten.
Wenn ich, Entschuldigung, einmal eine Frage dazwischen stellen kann. Es ist ja nicht ganz oft so, dass wir die Freude haben, dass der Autor eines Bundbuches den Dichter, über den er schreibt, auch wirklich selbst gekannt hat. Wann haben Sie Bobrowski kennengelernt und ja, wie?
Weil mein Universitätslehrer, bei dem ich anfing, also Literaturgeschichte und bei Adorno Philosophie in Frankfurt am Main, der wechselte nach Berlin, Walter Höllerer, und konnte ich mich da ein bisschen auch meine literarischen Ambitionen verwirklichen, die hauptsächlich also Brecht galten. In Frankfurt spielte man den oft und der Franz, also französische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, die mich sehr interessierte, vor allen Dingen der Surrealismus. Und das war sehr früh immer parallel bei mir entwickelt. Und ja, das Berlin ergab sich dann, es war das interessanteste Theater dort, das war das Brecht-Ensemble, war in Berlin. Und es war noch eine Stadt ohne Mauer, in die ich 1959 kam. Und sehr schnell habe ich dort, weil ich auch durch das Studententheater in Frankfurt mit vielen Autoren wie Hildesheimer und Günter Grass, deren Stücke, die haben in, also in, eigentlich alle mit der Bühne oder mit Hörspiel angefangen und sich, also diese Gattung, die doch von der, also ein Autorentheater ist zurzeit eigentlich fast völlig aus der Mode gekommen, gibt es nicht mehr. Das war damals der Fall und die allerneuesten Stücke wurden nicht von den Theatern, sondern eher von Studententheater. Das gab es auch zu der Zeit sehr lebendig. Also das machten wir und ich kannte dadurch viele Autoren, konnte auch zur Gruppe 47 fahren mit dem stimuliert, also von Grass. Und diese Möglichkeiten, also deswegen war ich dann, konnte in den Akzenten, hat Höllerer mir Aufträge gegeben, Jarry, den französischen Autor, auf Deutsch vorzustellen und so weiter. Dadurch war ich ein bisschen, also auch ein Literat, wenn man so will, Dramaturg. Ging also nach Berlin und habe dort einen Literaturkeller auch aufgemacht und war, es gab zu der Zeit, war die blühte die gerade auf als neue Gründung, die Galerie Die Zinke in Kreuzberg von Günter Bruno Fuchs, Robert Wolfgang Schnell und Günter Anlauf, das war ein Bildhauer. Die drei machten das und in dieser Zinke tauchte auch der Autor Johannes Bobrowski auf, der mir vorgestellt wurde und das ein nächstes Mal dann in einer Kneipe dort unten in der Umgebung, als ich Fuchs schon etwas näher kannte, habe ich dann auch Bobrowski kennengelernt und also wir kamen immer näher und ich hatte das Glück, dass er mich auch zur Familie einlud, ich auch seine Frau, die Kinder waren noch sehr klein und dann kam immer noch einer nach. Aber ich war ein bisschen auch aufgenommen. Für mich war das eine völlig andere Welt. Ich war so ein Linksintellektueller, also auch von Brecht her, war eigentlich die Gedichte, die Bobrowski schrieb, war erstmal für mich auch was Fremdes, aber ich merkte den anderen Tonfall. Das interessierte mich. Es war nicht das übliche Wald- und Wiesen, die übliche Wald- und Wiesendichtung, die man so kannte und die ich jedenfalls damals ziemlich kategorisch und später habe ich das etwas differenzierter gesehen, dass bei einigen der Autoren, die ich verworfen habe, auch Dinge war. Aber im Großen und Ganzen ist das so geblieben und ich habe die wirklich guten Dichter dieser Art Naturgedichte, wie man sagt, also es waren vor allen Dingen Peter Huchel und Johannes Bobrowski, die kennen und schätzen gelernt. Mhm. Und mit Bobrowski eben war die Möglichkeit auch in vieler Weise sich auszutauschen, dass ich diese französische Seite hatte, die hat ihn auch interessiert. Ich habe dann Bücher, die mir gefielen, ihm gegeben und dann haben wir drüber gesprochen, wenn er sie gelesen hat und umgekehrt wurde ich vor allen Dingen mit wichtiger Literatur dann noch konfrontiert, die war ist das...
Ja, Sie werden nicht gehört.
Ja, das ist durch den Lärm hier, an für sich habe ich eine durchdringende Stimme, also das geht aber...
Entschuldigung, ein bisschen überfalle ich Sie vielleicht, weil das haben wir gar nicht vorher abgesprochen, aber können Sie einen Eindruck von Bobrowski geben, den Sie von ihm hatten, was das für ein Mensch war?
Er war ein sehr geselliger Mensch und war, also er hat auch gerne einen getrunken, das stimmt, aber er war nie die Arbeit, also er war immer dann präsent, entweder wenn er also die Wochentage pünktlich früh im Verlag sein musste, der muss ja sehr früh aufstehen, das war fast eine gute Stunde wegs, 10 Minuten zu Fuß in Friedrichshagen, bis man an den S-Bahnhof Friedrichshagen, dann ist etwa eine gute halbe Stunde die S-Bahnfahrt bis zur Friedrichstraße und von dort noch der Fußweg wieder in die Zimmerstraße war das. Der war relativ einfach noch, aber dann, als die Mauer war, wurde es etwas komplizierter, umständlicher, um dahin zu gelangen. Diesen langen Weg hatte er und den hat er auch zum Schreiben benutzt. Eine wichtige Seite war, er hat sehr viel notiert in der halben Stunde S-Bahnfahrt. Beim Gehen hat er vieles sich vorformuliert und dann niedergeschrieben. Und er hat es nochmal überarbeitet, wenn im Verlag, das weiß ich, also wenn ich da hinkam, er musste dann unten seine Kennkarte oder Pass abgeben und er wurde vermerkt und man wurde telefonisch meistens gemerkt. Aber manchmal, weil ich dann öfters hinkam, hat er gar nicht angerufen. Ich ging dann gleich die zwei Treppen hoch, klopfte an die Tür und als ich aufmachte, war schob er gerade die Schublade zu. Also er hat da auch gerne nochmal an den Gedichten gefeilt, wenn die Möglichkeit bestanden hatte und er mal gerade ein anderes Manuskript, was er lesen musste oder Briefe, die er diktiert hat, wenn das nicht der Fall war. Und ich habe, das war Glück war, dass er sehr oft in der Verlegenheit mir sagte, ach sag mal, darf ich dir das gerade mal vorlesen? Also ich habe sehr oft Texte zum ersten Mal, also zum Beispiel diesen Text hat er mir auch da vorgelesen und der hat mich ungeheuer also interessiert und ich habe auch für kleine literarische Zeitschriften in Holland, Belgien und in Südamerika nachher noch, war korrespondierender Mitarbeiter, also habe meistens deutsche Literatur dorthin geschickt, die dann übersetzt wurde und in den Zeitschriften kam oder in dieser belgischen Zeitschrift, die war dreisprachig, die ist Deutsch, Englisch und Holländisch und Flämisch, viersprachig sogar. Null hieß die. Null. Und da habe ich auch Texte von Bobrowski hingebracht. Also dadurch habe ich manchmal auch immer was. Wenn wir mal längere Zeit, er war unterwegs an der Ostsee, also machte kurz Ferien oder war auf der Leipziger Messe und machte noch eine Besuchstour bei Verwandten oder solche Dinge. Also, dann haben wir manchmal doch Briefe gewechselt, wissen zwar, dass das meistens gelesen wird oder so, also es nicht, aber die wichtigen Mitteilungen gingen dann doch und die meisten Briefe sind auch angekommen, also da war nicht da. Das war immer unterschiedlich oder ich war auf dem Studententheaterfestival oder sonst wo. Mhm. Das,
so dass sie dann doch immer mal wieder Kontakt hatten, ne?
Ja, und das war diese 5 Jahre regelmäßiger Kontakt.
Ja, und dann nochmal, das ist ja Johannes Bobrowski in Friedrichshagen. Sie haben gestern ein bisschen darüber gesprochen, wie das eigentlich mit dem Haus von Bobrowski ist. Es gibt da eine ganz berühmte Beschreibung eines Zimmers.
Ja, ne? Von Gerhard Wolf, Mein Zimmer. Das ist da und das war ja auch lange noch, solange Johanna Bobrowski lebte, war das Zimmer in Ehren gehalten, auch ein bisschen zu, also es hätte ich, da der eine Maler ist, habe ich immer zu ihm gesagt, der soll doch mal die Wände streichen, aber da meinte sie, der Geist von vom Vater, also von Johanna besonders, wollte nichts verändert haben, weil sie so noch dem Ganzen verpflichtet war und das war ein, also wir haben lange, da hat die Bobrowski-Gesellschaft, die dann gegründet wurde, hat auch nochmal sich bei der Gesellschaft, Wohnungsbaugesellschaft eingesetzt, dass die Familie wohnen bleiben konnte. Es war nur ein Miethaus und die Bobrowski-Gesellschaft hat auch nicht so viel Geld, um das zu, also das konnten wir nicht kaufen, das ist nach dem Tod von Johanna Bobrowski ist dann, vorher war schon nach der Wende der Nachlass nach Marbach gekommen. Der ist literarisch gesichert und aufgearbeitet worden. Dort dann ist die Bibliothek von Johannes Bobrowski, hatte ja teilweise sehr kostbare Ausgaben, Klopstock, Hamann, also diese Autoren, die ihm ganz wichtig waren und aus denen er seine, also seine Herkunft, seine literarische Herkunft, ist da in Beziehung gesetzt. Diese Texte, diese Bücher waren alle da und die hat noch, bevor sie dann von der Berliner Stadtbibliothek als geschlossener Komplex erworben wurden, eine litauische Literaturwissenschaftlerin, Germanistin, Laika Bukauskaitė heißt sie, ein großes Verzeichnis angelegt und alle die etwa 2000 Titel alphabetisch angeordnet und alle Anmerkungen, Striche von Johannes Bobrowski, sind genau vermerkt und die Widmungen in den Büchern und also alle die Sachen. Es ist ein sehr genaues Buch, verzeiht. Das war für die Bibliothek ein Glück, weil da war sozusagen ein Findbuch schon angelegt, wie man das nennt. Und Leute, die mit Bobrowski arbeiten wollen, das also ihre Quellen studieren wollen, können, wie gesagt, die literarischen, die Manuskripte sind in Marbach, aber die Bücher, die Bibliothek ist hier in der Stadtbibliothek, in Berlin in der Stadtbibliothek. Und kann benutzt werden. An zwei Wochentagen ist das ausleihbar, weil alles ist genau registriert.
Und darf ich noch fragen, und was ist heute mit dem Zimmer?
Und das ist eben auch mit der Grund gewesen, dass ich das Buch neu gestaltet habe und neu erweitert in der dritten Auflage. 2007 zum ersten Mal erschienen. Zweite Auflage kam gleich 2008. Erfreulicherweise also hat Bobrowski doch ein Interesse gefunden. Und jetzt zum 100. Geburtstag ist die dritte erweiterte Auflage dieses Bundbuchs erschienen. Friedrichshagen, also kurz seine Geschichte, seine Daten in Friedrichshagen, die Ankunft, wo die ganze Familie noch in der Böllsche Straße wohnte, dann der Umzug in die Ahornallee, wo das Zimmer ist, von Gerhard Wolf, wie gesagt, genau beschrieben, wie es damals war. Und jetzt hier dokumentiert, wie es nun heute ist. Denn der Glücksfall war, dass eine Familie das Haus gekauft hat dann und so saniert hat, dass es der ursprüngliche Zustand hergestellt wurde. Es ist eine schöne Friedrichshagener Villa, die um 1900 erbaut wurde und wieder so in dem Zustand ist. Von Fitzenreiter, die Plakette, die am Haus angebracht ist, so ein reliefartiges, das konnte alles bleiben, das ist unangetastet. Und sie haben das Zimmer in der Auflage so restauriert, wie es war. Im Grunde ist es noch ein bisschen schöner, weil die Stuckdecke jetzt ganz genau, also richtig rausgeholt ist. Und wir müssen nur sehen, dass wir das Zimmer für kleine Veranstaltungen können wir das in Absprache mit den Hausbesitzern also benutzen. Das ist so hergestellt und wir wollen das auch ausstatten, noch versuchen, einige Gegenstände wieder zu kriegen. Sie sehen in dem Buch, wie es aussieht heute, sind neu, die Farbfotos sind alle aktuell, sind 2016 gemacht worden und das ist, also insofern ist das Buch ziemlich neu gemacht worden. Und
gibt einen ganz aktuellen Blick eigentlich auf das, was jetzt in Friedrichshagen ist.
Wir wollen
das
jetzt Ende April, genau. Wird eine erste Veranstaltung sein und so es so gelingt, wie es geplant ist, wird Gerhard Wolf kurz aus seinem Buch lesen da und dann werden wir eine Ausstellung mit Zeichnungen zu Bobrowski von Dieter Golsche, der in Friedrichshagen ja wohnt, da zeigen. Dazu gibt es dann auch eine kleine Publikation. Und ab und zu werden wir so in kleiner Form da Veranstaltungen machen können und in Absprache, also man muss dann dort anrufen oder bei der Bobrowski-Gesellschaft sich melden, kann man da auch mal Führungen oder wenn eine Schulklasse mal hin will, also das ist möglich, das wird dann betreut und die sind sehr offen dafür, dass das passiert. Und das ist sehr schön, dass so ein Haus wieder hergestellt wird. Denn das war ja lange Zeit, war der Ort immer samstags, konnte er besucht werden. Ja. Leider hat sich der Bezirk oder Gemeinde, wie man sagt, Friedrichshagen, überhaupt nicht engagiert in der Weise. Das war nicht möglich. Das Zimmer in Friedrichshagen zu behalten. Die Einrichtung, die hat Litauen, hat ihren Autor sozusagen mitentdeckt. Also es war ja die Gegend in Litauen um Kaunas und dann Richtung Tilsit, was heute in Russland liegt. Also Tilsit ist ehemals Ostpreußen gewesen. Dieses Gebiet, da ist die Trennung, geht halt der Strom, durch die beiden Länder da, die trennt. Man kann von Litauen auf Tilsit herabsehen, wenn man auf den Rombinus steigt, eine kleine Erhebung dort.
Ist die Einrichtung
und das, diese Gegend ist die Kindheit von Bobrowski gewesen, in der auch die meisten kleinen Erzählungen und die Gedichte auch da situiert sind. Es ist halt die Landschaft seiner, vor allen Dingen, es lebten Verwandte dort in Motzkitschken und Wilkischken und seine Frau, die Johanna Budrus, diese Familie Budrus stammt aus Motzkitschken.
Und die Einrichtung ist jetzt in Wilkischken, ne?
Die ist in Wilkischken, die Kirchgemeinde war sehr rege und hat mit Hilfe eines Orgelrestaurators aus Westdeutschland, der von entsprechenden, also es wurde mit Geldern erst, im Westen wurde die Kirche restauriert, er hat die Orgel neu eingebaut und dieser Herr Nass hat dann auch für Geld gesorgt, um den Söhnen, also den Töchtern und Kindern von Bobrowski etwas Geld zukommen zu lassen, die Einrichtung gekauft und nach Wilkischken gebracht. Ist also heute unter Verwaltung oder im Gemeindehaus der evangelischen Kirchgemeinde von Wilkischken ist ein Bobrowski-Museum. Mit diesem Zimmer ist es tadellos. Wenn es sowas gäbe in Friedrichshagen, kann man nicht. Das haben sie dort. Und die Hauptstraße von Wilkischken heißt Johannes-Bobrowski-Straße.
Und das gibt es in Berlin nur ganz klein, ne?
Ja,
wir haben
am
noch,
Rande von Marzahn in irgendeinem Gässchen.
Ja. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Wollen Sie einen ganz kurzen Einblick noch geben oder sagen wir...
Ja, ich war gut, dass Sie mich erinnern. Ich wollte eigentlich ein großes Ereignis war dann, ein trauriges Ereignis war der frühe Tod, der überraschende 1965, im September 65 von Bobrowski und das die Beerdigung auf dem Friedhof in der Assmannstraße in Friedrichshagen war ein gesamtdeutsches Ereignis eigentlich, weil unheimlich viele Leute aus Westberlin und Westdeutschland anreisten, plus viele Schriftsteller der DDR und entsprechende auch offizielle Leute mehr im Hintergrund waren bei diesem Begräbnis. Und gut, da geht es los. Sein Tod, schrieb man in Ost und West, sei ein Trauerfall für das ganze Land. Dass solche Worte keine nichtssagende Redensart waren, bestätigte sein Begräbnis auf dem Friedrichshagener Friedhof in der Assmannstraße, nicht weit vom Wohnhaus in der Ahornallee gelegen. Auf dem alten Dorffriedhof mit den schönen Erbgräbern reicher Familien, kleinen Backsteinvillen unter Eichen und Linden, versammelte sich eine unübersehbare Menge von Trauernden, die Angehörigen, Nachbarn und Leute aus der Umgebung, viele Repräsentanten von Kirche und Staat, die Mitarbeiter des Union Verlages, Parteifreunde der CDU, der Minister für Kultur, die Funktionäre des Schriftstellerverbandes und nicht zuletzt viele Schriftstellerfreunde aus Ost- und Westdeutschland, für die er eine Art Apostel der unzerstörbaren Einheit der deutschen Literatur, so formulierte es der Leiter der Gruppen 47, Hans-Werner Richter, gewesen war. Der zwar nichts von Erklärungen für Brüderlichkeit hielt, dessen Dichtung aber, wie Stefan Hermlin es am Grabe zum Ausdruck brachte, brüderlich war. Die Zeit ist
genau.
Zu Ende.
Wir müssen leider aufhören. Sie haben die Gelegenheit, auf dem Büchertisch vom Verlag für Berlin-Brandenburg dieses Bundbuch zu Bobrowski auch zu erwerben. Danke für Ihr Interesse.
Schluck Wasser eingießen? Bitte.
Hier ist das Flug.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.